Badabababab live.
An illegal alien.
Alien.
Auf der ISS. ISS.
Wow.
Ab wann gibt es den Begriff Alien für so extraterrestrial life form? Bei Alien, den gibt es ja schon länger, das Wort wahrscheinlich. In dem Sinne von fremdartig.
Ja, da müsstest du jetzt mal etymologisch tätig werden.
Schade, dass keiner von uns Englisch studiert hat. Das
stimmt, wenn man Englisch studiert hat, dann weiß man von jedem Wort, ab wann es welche Bedeutung hat.
Ja, ja. Zum Alien 101-Kurs nicht aufgepasst.
Ja, die Saat des schlechten Gewissens ist dennoch gesät.
Hallo und herzlich willkommen zum 146. Pancast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Ridley Scotts Sci-Fi-Horror-Film Alien von 1979 und Daniel Espinosas Sci-Fi-Horror-Film Life von 2017. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Du machst wahrscheinlich diese Laute, weil es ganz schön nervig ist, schon wieder einen Podcast aufzunehmen. Wann haben wir den letzten, vor 3 Tagen, glaube ich, saßen wir zusammen. Normalerweise hat man immer eine gute Woche.
Es ist anstrengend, Alien zu sein und einen Podcast aufzunehmen, weil ich muss immer ich muss immer 10 Sekunden gutturale Laute von mir geben, bevor ich einen Satz sprechen kann und habe das gerade nicht richtig getimt.
Du musst dir mal einen neuen Host suchen wahrscheinlich wieder, damit du deine Stimme sprechen kannst, oder?
Ja, stimmt, ja.
Das stimmt. So, wir haben in dieser Woche, vielleicht wird der Cast kürzer als sonst, ich weiß es nicht so genau. Wir hatten uns überlegt, mal diese beiden Horrorklassiker miteinander zu vergleichen. Jetzt habe ich natürlich gemerkt in Live, der rippt natürlich auch ganz viel von hier Gravity, ne? Aber den habt ihr auch, glaube ich, alle gesehen, oder? Also den kann man im Nebensatz immerhin mal erwähnen, aber kein eigenes Segment machen, oder?
Ja. Der haben wir da nicht einen Cast drüber auch aufgenommen? Über Gravity?
Nee, da gab's uns noch nicht. Aber da gab's schon Dr. Peng. Malte hat einen Text darüber geschrieben.
Ich habe einen Artikel natürlich geschrieben zu Gravity, ja. Aber gut, was hat er abgerippt? Eigentlich nur die Optik, oder? Weiß ich, oder jetzt an Plotpoints kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern.
So ein bisschen Longshots und Space Debris, Kamerafahrten.
Ja, stimmt. Ja.
Und der Spacewalk natürlich mit Wasser im Helm.
Ja, stimmt. Höhepunkte der Filmgeschichte.
Höhepunkte der Filmgeschichte hier im Pancast. Ein Höhepunkt auch, wir haben $100 jetzt auf Patreon jeden Monat von euch. Denn jemand, dessen Namen ich wieder direkt vergessen habe. Julian Krüger. Ich hätte es auch gedacht, dass er so heißt, aber dann war ich mir nicht mehr sicher. Gut, dann danken wir jetzt einfach Julian Krüger. $1 im Monat hat er sich gedacht, die pushe ich mal auf $100, die Jungs. Vielen Dank dafür. Geil.
Danke.
Wir haben ja lange, das stand da drin, ich muss auch mal ein paar Sachen updaten, glaube ich, auf dieser Patreon-Seite gesagt, wie geil, die werden wir natürlich dazu benutzen, um GEMA-Musik im Podcast zu spielen. Da können wir sagen, Lügencast, das werden wir wahrscheinlich nicht tun, denn wir haben uns mal damit beschäftigt, wie das genau aussieht. Das kostet nicht so viel, ne? Was war das? 10 Euro im Monat oder sowas? Dann kriegt man diese GEMA-Lizenz. Ein bisschen das Problem ist, dass es total die Einschränkung dann trotzdem hat. Also man darf dann nur so ein paar Takte anspielen oder sowas und nur so und so viel. Also es ist ein bisschen nervig.
Ja, vor allem vor allem wäre das Ding, wenn wir halt uns eines Tages dazu entscheiden, irgendwie keine GEMA-Musik mehr abzuspielen, weil vielleicht die GEMA explodiert oder irgendwie sich Sachen ändern, müssten wir aus allen anderen alten Podcasts die Musik wieder rausschneiden.
Genau, das ist genau das Ding. Also das ist genau unser Problem, dass wir sagen, okay, das ist einfach zu nervig einfach, wenn das irgendwann passiert, dass wir sagen, okay, wir wollen keine GEMA-Musik mehr, muss sich einer hinsetzen und die ganzen alten Casts nochmal schneiden und nochmal irgendwie hochladen, was wieder Webspace kostet und so weiter. Und deswegen an euch nochmal, haben wir lange nicht mehr nachgefragt, aber wenn ihr irgendwie geile Bands kennt oder so, die nicht bei der GEMA sind, deren Musik wir am Ende als Outro spielen sollen, dann schreibt uns das gerne mal, schickt uns die gerne mal, podcast@drpeng.de.
Max Giesinger
zum Beispiel. Denn das Autolied ist schon cool. Ja. Zum Beispiel Menschen leben tanzen Welt von Jim Pansko.
Das dürfen wir bestimmt spielen.
Wahrscheinlich schon.
Obwohl das ist jetzt auch bei der GEMA. Also insofern Chance.
Aber ich weiß nicht, ob diese Schimpansen uns da auf den Schlips treten.
Ja, stimmt.
Auf den Menschenschlips. Nochmal die Ankündigung trotzdem, dass wir den 150. Pancast live aufnehmen in Berlin. Ich kann immer noch nicht sagen, wo, aber wir sind noch in geheimen Management-Gesprächen mit verschiedenen Bars. Es wird wahrscheinlich in Neukölln stattfinden.
Im Olympiastadion.
30. April abends, genau, vor Live-Publikum. nehmen wir es auf, machen so ein bisschen eine kleine Show, machen ein paar Spiele, machen ein paar Gags, reden vielleicht auch über den einen oder anderen Film, müssen wir mal genau gucken, wie wir das machen. Und
Party.
Und dann danach, genau, trinken wir mit euch ein Bierchen, wenn ihr vorbeikommt. Genau, wir wissen noch nicht, ob wir es nur auf Ton aufnehmen und auch auf Video, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock und das findet genau am 30. April statt und ich bin relativ sicher, dass wir im nächsten Off-Duty wissen, wo es ist und das euch sagen können.
Jawohl.
Dann gibt es auch ein Facebook-Event zeitnah, dann könnt ihr da zusagen.
RSV. Genau, und das Geile ist, ihr habt ja eh am nächsten Tag frei, ne? Also am nächsten Tag pilgern noch bestimmt eh viele nach Berlin, 1. Mai, entweder um Bullen zu klatschen oder um Pillen zu schmeißen und zu tanzen, eine von den beiden Sachen. Ja. Und deswegen kommt doch einfach vorher bei uns vorbei.
Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr Bullen zu schmeißen und Pillen zu klatschen. Also also wer hilft, ich brauche jede helfende Hand, zack, Polizisten werfen, ist meine Überlegung gewesen. Und Leute, die Ecstasy-Pillen nehmen wollen, direkt die Pille aus der Hand zu ballern, einfach. Das ist so wertlos.
Ich hatte überlegt, in den ganzen Wannen ein Bad zu nehmen.
Ja. Play me out.
Ja, was ist denn hier noch auf der Liste? Aha. Alien.
Sagen Sie mal, ist das ein Alien da hinten?
Nee, das ist kein Alien. Nee.
Das sah echt so aus von hier. Ganz kurz, ne? Ja. Ne?
Nee.
So mit hier diesem Glibber und...
Nee.
Es hat er auf diesem Korb, nee. Der war ganz lang.
Ja, nee.
Ja. Naja, danke.
Zu Deutsch, Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, ist ein britisch-amerikaner Science-Fiction-Horrorfilm. Der eines der bekanntesten Film-Franchises der letzten Jahrzehnte ins Leben gerufen hat. Worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2122. Der Weltraumfrachter Nostromo ist auf dem Rückweg zur Erde, als die Besatzung auf einmal vom Schiffscomputer Mother aus dem Kälteschlaf geweckt wird. Das sollte eigentlich erst kurz vor Erdeintritt passieren, aber stattdessen ist ein Sonderfall eingetreten, der im Protokoll zwar nur so als Fußnote vermerkt ist, nämlich sollte auf der Reise ein Notsignal oder ein Signal intelligenten Lebens empfangen werden, dann müsste die Mission pausiert werden und dem Signal auf den Grund gegangen werden. Also gesagt, getan, die bunt gemischte Crew um Captain Dallas, um die Offizierin Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, das Crewmitglied Kane, gespielt vom jüngst verstorbenen John Hurt und dem Science Guy Ash, gespielt von Ian Holm, den kennen wir als Bilbo aus dem Herrn der Ringe und noch so ein paar anderen Atzen, die wachen alle auf, senden ein paar Männer auf den Himmelskörper Zeta Reticuli und die stoßen da auf die monumental düsteren Bauten einer Alien-Zivilisation inklusive so einem Riesenskelett und einer Bruthöhle voller Alien-Eier. Und aus einem dieser Eier schlüpft so eine Art Knochenhand mit Schwanz, die sich durch Kanes Raumhelm in dessen Gesicht reinbohrt. Und der Wissenschaftler Ash, also Bilbo, scheißt so ein bisschen auf das Quarantäne-Protokoll und lässt Kane trotz diesem Knochenhandgesicht, was ja eigentlich super gefährlich ist für die Crew, man weiß ja nicht, Alien-Lifeform, sind sie gefährlich, sind sie es nicht, einfach wieder aufs Schiff, um ihn da zu untersuchen. Und dann geschieht eben, was geschehen muss. Kane stirbt, das Alien schlüpft und so ein interstellares Katz-und-Maus-Spiel beginnt auf dem Schiff, auf der Nostromo. Kennzeichen für Alien ist ziemlich vieles, was wir jetzt auch noch im Gespräch erörtern müssen. Nicht umsonst wurden die Filmplakate 1979 vom Satz skizziert: Im Weltall hört dich niemand schreien. Übrigens, will ich jetzt schon mal anmerken, schließt sich hier so ein kleiner Pencast-Kreis. In einem unserer früheren Podcasts haben wir mal über diese Doku Jodorowskis Dune gesprochen, die sehr sehenswert ist. Da ging es darum, um Alejandro Jodorowsky, diesen psychedelischen Filmemacher, der mal Dune verfilmen sollte und sich da so eine Gruppe an Sci-Fi-Warriors zusammengestellt hatte, die diesen Film machen sollten, die alle dann auf so einem französischen Schloss, glaube ich, auch gewohnt haben irgendwann. Und da dabei waren auch, Dan O'Bannon, der hat hier das Drehbuch geschrieben, und natürlich H.R. Giger, der hat das Alien designt und dafür dann auch später einen Oscar erhalten.
Und den Gigabyte erfunden.
Giga-Zähler, glaube ich auch, ja.
Ja, und Giga Games, die berühmte Game-Sendung. Alien gilt als einer der besten Horrorfilme, als einer der besten Sci-Fi-Filme, als ikonisch unvergesslich und befindet sich in der Internet Movie Database auf Platz 51 der besten Filme aller Zeiten und ist auch der erste große Film von Ridley Scott, von dem wir hier bei uns im Cast bisher Blade Runner, sein zweiter großer Film, und den Marsianer besprochen haben. Und ja, wir sind natürlich Deutschlands bester Filmcast, aber trotzdem nicht immer die Hardcore-Film-Nerds, die jeden Klassiker schon kennen. Deswegen erstmal eine Frage an euch, ganz unvoreingenommen. Habt ihr Alien jetzt zum ersten Mal geguckt oder kanntet ihr den schon?
Also ich kannte den schon. Ich hatte den ersten und den zweiten Mal geguckt und den von dem dritten Abstand genommen, was wohl auch so der Tenor ist, dass man das tun sollte. Und den vierten habe ich auch nicht gesehen. Und dann Alien vs. Predator habe ich mal angefangen und dann auch schleunigst wieder aufgehört. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der, weiß nicht, sich selber so richtig hasst.
Ja, ich hatte den ersten auch schon vorher gesehen, die anderen beiden nicht. Werde ich, glaube ich, aber auch nochmal reingucken, auf jeden Fall an den zweiten und die Alien vs. Predator-Teile natürlich alle geguckt und bin da auf jeden Fall komplett gegensätzlicher Meinung. Das sind tolle Filme, die überhaupt nicht gealtert sind, nie altern werden und ja, wirklich Monumente der Filmgeschichte auch sind, finde ich.
Ich habe Alien jetzt zum ersten Mal gesehen, gestern, was daran liegt vor allem, dass ich eigentlich um alle Sci-Fi-Filme immer einen Bogen gemacht habe, als ich noch jünger war. Ich hatte auch nie die Star-Wars-Filme geguckt bis vor ein paar Jahren und diese ganzen anderen Klassiker und auch Blade Runner zum Beispiel. Aber da bin ich jetzt drüber weg und jetzt finde ich die eigentlich auch alle ziemlich smart. Ja, Alien. Nice. Ist ein Film.
Ich hatte nur den ersten schon mal gesehen. Damals vor vielen Jahren, als wir unsere wöchentliche Kinoreihe bei uns zu Hause angefangen hatten, war der als erster einer auf der Liste den geguckt und jetzt ja gestern mit dir nochmal geschaut. Mhm. Ich habe eigentlich Bock, die anderen zu gucken, weil Aliens ist ja von James Cameron gemacht. Alien 3 von David Fincher. Alien 4 von dem Typ, der die fabelhafte Welt der Amelie später gemacht hat. Also irgendwie super interessant. Ich frage mich, ich habe gehört, dass bei 2 fliegt viel mehr in die Luft, gibt's viel mehr Action und so weiter. Und dann hört man immer, dass Prometheus so scheiße sein soll.
Ja, der ist ein bisschen langweilig, ja.
Und dann gibt's jetzt diesen neuen, ne, Alien Covenant.
Auf jeden Fall.
Seltsam eigentlich, dass sich daraus so ein Franchise entwickelt hat. Naja, also wenn ihr da draußen merkt, dass ihr die größten Alien-Fans aller Zeiten seid, verzeiht uns, dass wir vielleicht nicht alles wissen, aber man ist ja auch schön, mal mit so ein bisschen einem offenen Blick an so einen alten Film ranzugehen. Deswegen, ja, wie war's für euch? Was würdet ihr sagen, ist vielleicht der Status des Klassikers hier gerechtfertigt? Erkennt ihr hier ganz große Filmkunst in diesem Film?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es größtenteils irgendwie ein visueller Meilenstein, hatte ich das Gefühl beim Gucken, weil einfach so für die Zeit eben, wann ist es, 79 oder was? Mhm, das ist schon echt atemberaubend geil, diese ganzen Designs von HR Giger, der ja leider auch letztens gestorben ist, habe ich gerade nochmal nachgelesen, ist die Treppe runtergefallen, weil er sich ein Stück Kuchen holen wollte.
Naja.
So kann es gehen.
What a way to go, aber, oder?
Ja, schon. Aber
kann sich vorzustellen, dass der Kuchen ist. Der wohnt doch auch in so einem ganz komischen Mausoleum, was er sich selber aus irgendwelchen schwarzen
Ecken. Ich wundere, dass er nicht so einen Biomechanik-Butler hatte, eigentlich.
Oder so eine Headcrab, die ihm den Kuchen direkt reinfüttert.
Auf jeden Fall die Designs damit, jetzt meine ich nicht nur den Alien, der echt cool ist. Ich weiß nicht, wo er sonst noch so seine Finger im Spiel hatte, aber vor allem die Sets fand ich echt unglaublich. Also dieses verlassene Raumschiff, in dem dann die Alien-Eier sind zum Beispiel, oder auch einfach auf dem späteren Raumschiff dann diese ganzen verschiedenen Kabinen. Auf einmal geht die Tür auf und du kommst in so ein Meer aus Gold und Kupfer und irgendwie jedes Detail stimmt und alles ist mega abgefahren und weird. Also was da für eine krasse Tiefe aufgebaut wurde jetzt so visuell und wie das auch mit echt geilem Sound untermalt wurde, was für mich eines der größten Enttäuschungen bei Life war, über den wir später reden, ist der Sound, fand ich echt ultra bewundernswert, den Film.
Ich finde auch, dass, also mein Lob fängt auch ganz klar an bei der Kamera und beim Set-Design. Ich finde, es ist schon auch stark gemacht, wie wir am Anfang dieses Raumschiff kennenlernen, bevor wir überhaupt irgendeinen Menschen sehen. So, uns wird im Prinzip der Schauplatz vorgestellt und dann aber innerhalb des Films erfahren wir nochmal, fuck, dieses Raumschiff ist noch viel größer, so irgendwie, als es dann darum geht, das erste Mal dieses, die Katze zu suchen, oder ist es nur die Katze? Das finde ich schon wirklich mega beeindruckend und es ist krass, wie gut der Film gealtert ist, nämlich gar nicht. Also auf jeden Fall, ganz großes Kino für mich auch.
Here, kitty, kitty. Ja, ja, und also alles, was ihr gesagt habt, stimmt, ausnahmsweise mal. Und was aber vor allen Dingen mich auch sehr mal wieder beeindruckt hat, was wir auch aus Blade Runner so ein bisschen kennen und was in Life nicht existiert, ist so, dass man sich halt Zeit lässt für Szenen. So, dass wenn der Typ da zum Beispiel die Katze sucht, dann sucht er halt die Katze auch mal für 4 Minuten. Und es passiert nichts sonst. Und das ist halt irgendwie ganz angenehm, wenn es auch diese ruhigen Szenen gibt oder diese Szenen, wo sie da zusammen beim Essen sitzen und man die so ein bisschen kennenlernt und so. Und da wird sich halt wirklich so unfassbar viel Zeit genommen, um das alles so langsam ins Rollen zu bringen. Und dann rollt es aber umso besser.
Ich finde, das stimmt. Ich finde auch, dass es ganz lustig ist bei Alien, dass man am Ende denkt, die Charaktere waren alle echte Menschen, obwohl man eigentlich gar nichts über die sagen kann, nachdem man den Film gesehen hat. Also ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, der eine war jetzt eher so und der andere so. So richtig tiefgründige Charakterisierung findet hier nicht statt, aber die nuscheln sich halt so ein bisschen ihren täglichen Dialog da zusammen und hängen da so rum, wirken alle so ein bisschen, auch hätten sie leicht einen durchgezogen, bevor sie das aufgenommen haben, finde ich. Also ob dieser Horror-Weltraum-Schreckenssituation, sind die relativ entspannt manchmal so. Ja. Aber das gibt dem Ganzen sowas Authentisches und mir gefällt vor allem der Anfang gut, indem du wirklich noch merkst, es ist einfach so Business as usual, was hier passiert. Okay, also für dich als Zuschauer und noch vor allem ja noch viel stärker 1979, das zieht natürlich auch heute noch, wenn du siehst, wie Leute auf dem Kryoschlaf aufwachen, dann haben wahrscheinlich mehrere Monate da geschlafen. Das ist ja beeindruckend, das zu sehen in diesen Kapseln, wie sie da aufsteigen. Und für die ist es aber ganz normal, ne? Der eine guckt die anderen gar nicht mehr an, geht einfach hin, holt sich erstmal einen Kaffee, wird sowieso erst nur so viel Kaffee und Kippen, also Kaffee gesoffen und Kippen geraucht. In diesem Film habe ich auch selten gesehen. Und finde ich, das macht das so authentisch irgendwie. Das wirkt so, als wären das halt eben ganz normale Arbeiter, die sich ja dann auch auf dieser Mission, diesem Distress-Signal zu folgen, aber in die absolute Hölle da begeben. Und das wirkt aber auch eigentlich noch recht entspannt. Und dadurch hat man so ein ganz unterschiedliche Gefühle, finde ich, beim Zusehen. Dadurch, dass sie ganz normal miteinander sprechen, aber du dann siehst, also dieser eine Shot, wo sie da von unten hochkommen in diese riesige Halle und du dann dieses riesige Skelett da siehst, was unter diesem Teleskop oder was das ist, sitzt, also wo dir dann so die Ausmaße von dieser Alien-Zivilisation oder diesem Gebäude auf einmal klar werden, das trifft einen ziemlich stark, finde ich. Das macht der Film ziemlich gut, dass er dass das nicht alles sofort schon bedeutungsschwanger ist, sondern eigentlich relativ lässig so im Herangehen, finde ich.
Finde ich auch, da haben wir ja auch gestern schon ein bisschen drüber geredet, Chris, genau diese Lässigkeit, das finde ich auch geil, weil du sagst es, man kennt die Charaktere nicht, aber man mag sie einfach wegen der Art und Weise, wie sie sich so verhalten, wie sie auch miteinander interagieren und dadurch hat Alien direkt so einen ganz anderen Vibe, finde ich, als zum Beispiel auch live. Einfach weil da dieser Kontrast entsteht. Das sind halt einerseits irgendwie Menschen im Weltraum irgendwie so, wow, aber eigentlich sind es auch nur so Atzen auf dem Bau irgendwie, weißt du, einfach nur so, die machen halt ihren täglichen Job. Du sagst es, es wird geraucht, es wird getrunken, es wird irgendwie abgechillt und selbst nachdem sie das Alien finden, ist es für sie einfach so, ja gut, dann müssen wir es jetzt halt mit dem Alien auseinandersetzen, so, ich hol mir erstmal noch einen Kaffee und das ist halt cool. weil es einfach dann dadurch aus diesem Fundament dann einfach umso krasser wird später, finde ich. Und bei, ich will jetzt nicht in jedem zweiten Love Live referenzieren, in jedem zweiten Satz, aber da ist es halt so wirklich, da ist alles so spannend und bedeutungsschwanger von Sekunde eins, dass es dann nervt, schon nach kürzester Zeit.
Ja, und ich finde dadurch, die Charaktere werden ja wirklich nicht besonders stark charakterisiert, aber du weißt ziemlich schnell, wer ist und was seine Funktion ist. Und das ist eigentlich schon in der allerersten Szene, als sie alle am Tisch sitzen, zusammen essen, wird hier klar gemacht, was los ist und man fängt schon an, erste Sympathien auch für Charaktere aufzubauen, man ist schon Teil der Gruppe und ich gerade dadurch, dass die Leute nicht auf einmal es gibt irgendwie außerirdisches Leben, es gibt irgendwie dies, es gibt das, oder beziehungsweise für die ist es auch nicht so, was unnatürlich ist, jetzt zu irgendeinem Planeten zu fahren, als Zuschauer vom Kurs abzuweichen, als Zuschauer denkt man sich natürlich, es ist ein Gruselfilm, macht das nicht, aber für die ist es eben nicht so und das macht die Charaktere oder diese Menschen in diesem Film eben auch glaubhaft, weil sie wirken nicht wie Props in einem Film, sondern wirklich wie real handelnde Menschen, die in dieser Welt, in der sie spielen, aber auch einfach zu Hause sind und das finde ich stark gemacht. Und da muss ich leider auch live referenzieren, da wirkt es leider nicht so gut.
Trotzdem muss ich dir ein bisschen widersprechen, Max, weil du sagst, der Film ist überhaupt nicht gealtert. Das finde ich nicht. Also ich finde, man darf da natürlich den Zeitkontext nicht außer Acht lassen und das ist auch wichtig, aber trotzdem ist es Fakt, dass ich den Film eben jetzt in 2017 gucke und nach heutigen Standards finde ich da ein paar der visuellen Effekte, gerade wenn es um die Bewegungen dieses Aliens geht, da muss man schon ein bisschen lachen, weil es so Panne aussieht, finde ich.
Vor allen Dingen die Szene, Spoiler, wo dieses Alien dann aus Kane herausschlüpft und wirklich irgendwie aussieht wie ein abgelutschter Lolli auf dem Stock. So, da
voll wie das dann, wie es flieht. Das ist so geil.
Wie es so wegfährt. So an der Schnur. Das ist schon witzig, aber das verzeiht man halt voll und richtig. Es tut der Szene nicht so wirklich. Also die Szene geht dabei nicht kaputt.
Und es ist auch trotzdem noch auch eklig. Also es ist auch trotzdem so, dass der Grusel trotzdem noch funktioniert. Also auch wenn es natürlich ein bisschen albern aussieht, aber ich finde trotzdem, man hat ja trotzdem Schiss irgendwie. Also und natürlich das, gut, technisch können wir sagen, klar, da gibt's ein paar Monkey-E, was ist Mankos, keine Ahnung. aber ich Ich finde aber so, das Overall-Dingens funktioniert trotzdem. Also die
Emotion. Den Sigourney Weaver anhat, ja.
Ja, genau. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Sagt ihr doch was, wenn ihr bessere Meinungen habt, doch.
Das Visuelle, klar, natürlich die Animatronics, die sind mittlerweile veraltet vielleicht, aber das Visuelle und das Set-Design, das altert eben gar nicht. Und da merkt man auch so ein bisschen, finde ich, Ridley Scott hat ja selber gesagt, dass eigentlich hauptsächlich drei Filme großen Einfluss hatten auf diesen Film. Einmal Star Wars, also der erste, dann 2001 Space Odyssey und dann Texas Chainsaw Massacre, das Original, das ich immer noch nicht gesehen habe, aber ich finde, bei den anderen beiden merkt man total stark, ne? Also ich finde, wie die Raumschiffe aussehen, erinnert total sofort an diese großen Sternzerstörer aus Star Wars. Und dann das Interieur der Nostromo, das erinnert saustark an 2001, nur dass hier eben du nicht erst eine Stunde dir angucken musst, wie irgendwelche Affen sich mit dem Knüppel hauen, bevor die mal auf diesen Planeten draufgehen. Das passiert hier nämlich nach irgendwie 10 Minuten oder sowas oder nach einer halben Stunde, vielleicht weiß ich nicht. Also es gibt ein bisschen längeren Aufbau. Auch diese klassische Musik mit dem Raumschiff, dieses Gegenständnis, man kriegt schon so 2001 Vibes, finde ich, wenn man Alien sieht, aber dann dreht es sich ein bisschen in eine andere Richtung. Trotzdem finde ich das ganz toll, wie sich das Visuelle, also wenn du eben tatsächlich die das Raumschiff und alles tatsächlich irgendwie gebaut wurde, dann altert das nicht so richtig, dann wirkt das nicht altbacken. Gerade wie hier mit Licht gespielt wird, fand ich ganz erstaunlich. Also und das zieht ja auch so an, von der Spannung her. Erst hast du eben so viele Sets, die sind so in Blautöne getaucht, dann gibt es welche wie in diesem Frachtraum, die auf einmal gelb sind und dann ganz am Ende diese Flammenwerfer-Szene, wie sie mit dem Flammenwerfer durch diesen Gang läuft und es dann so mega, in blau, gelb, stroboskopmäßig alles anfängt zu blinken. Das sieht so fett aus, dafür, dass es 40 Jahre alt ist. Es ist erstaunlich, finde ich.
Das ist auch immer noch eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wenn sie dann durch den Gang durch ist und diese Tür durchgeht, zugeht und man dann ganz kurz nur diese Flamme von ihrem Flammenwerfer hat. Irgendwie, weiß ich nicht warum, aber die beeindruckt mich immer wieder.
Ja, und ich den Kubrick-Einfluss sehe ich auch im Sound, dass ganz viel mit so diesem Kontrast halt eben zwischen Stille und Lärm irgendwie gespielt wird, dass du oft diese Shots hintereinander hast, wo dann eben erst ganz viel Chaos ist und dann eben 5 Sekunden komplette Stille und dann natürlich auch klar dieses Mozart-Lied, was dazwischendurch spielt, auch dieser intelligente Bordcomputer, der hat mich auch an Kubrick erinnert und diese ganzen so Outer Space Bilder, möchte ich die mal nennen, also die Außenansichten, da war ich auch wieder bei 2001 zurück, also aber klar, da muss man auch sagen, es gibt, also Inspiration ist eine gute Sache, da kann man nicht drüber meckern, wenn es dann zu Imitation geht, kommen wir vielleicht später noch zu, dann wird's kacke.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich trotzdem ein, wie nennt man das? Ich glaube, man nennt das Creature-Filme, ne? Es geht um irgendeine Kreatur, die ist gruselig und vor der soll man Angst haben und die frisst alle auf, und trotzdem schafft es der Film halt mehr zu sein, weil an sich würde ich sagen, mich interessiert dieses Genre ja wirklich nicht die Bohne, ne? Und ich finde es aber eben toll, dass du dich in diesen Film so gut reinfühlen kannst, denn es ist auch gerade in diesen Szenen, als es dann darum geht, die Crew landet auf diesem Planeten und begibt sich da auf diese kleine Expedition, da wird ja super viel mit Sound gearbeitet, immer im super schnellen Wechsel, dass du dieses laute, wir sind draußen auf diesem stürmischen, finsteren Planeten und dann wieder dieses ruhige, wir sind zu Hause in unserem sicheren Raumschiff und das finde ich total geil, wie da mit den Stimmungen gearbeitet wird und wie du dich auch wirklich wohlfühlst in diesem ruhigen Raumschiff, wie das auch für mich als Zuschauer so ein heimeliger Ort wird und umso cooler ist es dann noch, als dann eben, in die Zukunft geschaut, als dann diese Sicherheit aber auch noch durchbrochen wird, weil wir haben uns den Feind aufs Schiff geholt. So, dass dich das aber wirklich interessiert, das muss ein Film halt hinkriegen. Und das kann man sehr leicht verkacken, weil es reicht eben nicht zu sagen, wir haben jetzt hier ein gruseliges Monster. Das reicht eben einfach nicht. Und sie haben es hinbekommen und deswegen funktioniert dieser Film so gut, obwohl das Genre eben an sich völlig banal ist.
Und auch der Aufbau des Horrors, also wenn du gesagt hast, man hat sich den Feind nach Hause geholt und sogar in den eigenen Körper. Und das ist ja wirklich immer noch total eklig. Also dieses Headcrab-Vieh, was ihm da auf dem Kopf sitzt und dann diese geile Idee, dass sie wieder reinkommen ins Labor und es weg ist und sie denken, alles ist gut, weil man sieht ja, dass es gestorben ist und dann schlüpft es ihm da aus dem Bauch raus. Das ist schon mega ekelhaft, einfach wenn man von dieser Matchbox-Wegfahrszene da ein bisschen mal da wegdenkt. Trotzdem, Malte, du hast es angesprochen, als wir den gestern geguckt haben, es ist ein bisschen erstaunlich, wie schnell das Alien dann wächst, ne? Ohne irgendwelche Zwischenschritte ist es auf einmal riesig und bringt alle um. Ich finde ganz cool, wie pragmatisch sie dann trotzdem noch rangehen ans Problem. Also es ist eben nicht so, kommen wir dann in live dazu, fuck it, I'm going in. Es ist so, okay, es ist oben in den Lüftungsschächten, alles klar, dann gehe ich da jetzt rein mit dem Flammenwerfer. Was soll ich sonst machen? Und dann tun sie das und dann sieht man eben, wie das Alien immer einen weiter ausschaltet. Trotzdem, wir sind ja habe ich das Gefühl, oft so ein bisschen nicht Kostverächter jetzt bei Kunstfilmen oder Klassikern, aber manchmal sehr auf Plot und Handlung bedacht, wenn wir Filme schauen. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen so Typen, da so, muss die Handlung spannend und interessant und auch intelligent sein. Und da geht Alien schon ein bisschen auch was ab, oder? Also da gibt es so ein paar Twists und ein paar Sachen, wo sich dann Menschen horrorfilmmäßig trennen und in andere Räume gehen und dann jemand nochmal die Katze sucht ohne Sinn und man sich schon so ein bisschen denkt, warum musste das jetzt sein, oder? Ging euch das auch so?
Ja, jein. Ich finde... Theoretisch, also wenn du diese Art von Film machst, wo halt ein Gegner nach und nach die Leute wegpflückt, dann musst du die Leute ja irgendwie isolieren quasi. Und das kannst du halt weniger clever und cleverer machen. Und ich finde, bei diesem Film ist es natürlich auch teilweise so ein bisschen so, dass man sich denkt, naja gut, okay, dann geht er jetzt die Katze suchen, mal gucken, was passiert. Mhm. Aber es gibt auch viel schlimmere Beispiele davon. Also keine Ahnung, so immer dieses 0815 Horrorfilm-Ding, so ja, wir sollten uns trennen, was so völlig ohne Grund kommt und dann gehen alle einzeln in irgendwelche Richtungen. Also ich finde, hier wurde sich da noch ein bisschen Mühe gegeben, dieses Plot-Device, was es ja ist, so ein bisschen zu verstecken wenigstens. Also hier hat's mich selten so richtig gestört.
Was ich, Spannung angeht, smart finde, ist, dass man sich die beiden, sag ich mal, maskulinsten Charaktere als erstes rausgepickt hat. So als erstes geht halt John Hurt. Gut, das ist jetzt, Achtung, Spoiler. Und Captain Dallas geht halt auch früh von Bord. Und das ist etwas, was man an sich, und da kann man ja auch mal drüber sprechen, auch nicht erwarten würde. Und wer zuletzt überlebt, ist ja, sag ich mal, für 1979 auch relativ überraschend. Und das finde ich schon clever gemacht.
Soweit ich weiß, der erste Actionfilm mit einer Frau in der Hauptrolle, so ziemlich. Was dann, also was nicht sofort dazu führte, dass niemand diesen Film nicht gesehen hat oder sehen wollte.
Aber es schält sich eben auch nach und nach eben erst raus, so, ne?
Genau.
Und das finde ich auch, trägt dazu bei, ja, dass die alle einen nach dem anderen, dass die halt so gehen, klar. Gut, das ist so, ja.
Da bin ich auch ein bisschen bei Max, dass der Film, dass man da natürlich dann auch nicht verhehlen muss, dass das eben ein sehr simples Genre dann eben auch ist und dass diese Genre-Einflüsse dann hier auch existieren, dass es dann halt eben so ein bisschen horrormäßig einer nach dem anderen ist und dass es vielleicht auch dann ein bisschen arbiträr wirkt von Zeit zu Zeit. Hatte ich eigentlich gar kein richtiges Problem mit, einfach weil die Atmosphäre das so krass trägt. Was ich sehr komisch fand, was für mich so ein kleiner Bruch war in dem Film, war dieser Roboter-Twist, der in der Mitte aufkommt.
Ja. Ja.
Da hat für mich überhaupt nichts drauf hingedeutet vorher. Also wir sind ja eh schon jetzt in einer Phase, wo wir den ganzen Film spoilern, ne? Ist ja klar. Also
du musst ja jetzt nicht...
Oder?
Also Roboter-Twist reicht ja vielleicht. Also ich weiß, was du meinst. Genau. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was man... Okay, ich dachte halt, das ist für mich so ein bisschen dieses... Also einmal ist natürlich die Frage, ob man Alien-Genre-Konventionen anlasten kann, die erst danach verstärkt aufgetreten sind. Also den Teenie-Slasher-Film gab's ja noch gar nicht, als dieser Film rausgekommen ist, wo einer nach dem anderen stirbt. Es fällt mir jetzt gerade so ein, deswegen ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn man sagt, ja hier, das sind ja die alten Konventionen aus den 90ern, in diesem 79er-Film. ich habe das Gefühl, dass dieser Roboter-Twist tatsächlich ein Twist sein soll, den du nicht vorhersehen kannst. Also dass irgendwas nicht stimmt, das merkt man schon, finde ich, aber dass es dann sich tatsächlich um Roboter handelt, das ist vielleicht einfach so ein bisschen, das kennt man ja aus Horrorfilmen, erst ist alles normal und plausibel und dann gibt's ein magisches Element. Das ist wie bei The Shining da, warum kommt er aus dieser Kühltruhe da raus? Das ergibt keinen Sinn. Und vielleicht ist es hier so, dass man so ein bisschen denkt, als Zuschauer, man kauft es ab, weil es in der Sci-Fi-Welt ist, aber rechnet gar nicht damit und das soll einen vielleicht noch weiter verunsichern. Einfach.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hat, jetzt in diesem Film. Ich finde es in Ordnung. Sieht vor allem auch ein bisschen affig aus.
Ja, stimmt.
Aber ist das nicht auch so ein Rätsel, was bis heute im Alien-Universum gelöst werden muss eigentlich? Was das überhaupt soll alles?
Das frage ich mich, ich habe das ja nicht gesehen, den Rest. Ich habe da viele Fragen. Warum, woher kam dieses Signal? Gab es das Signal überhaupt?
Ja.
Oder war das dann doch vom Roboter irgendwie ausgelöst? Das habe ich nicht ganz durchdrungen jetzt beim nochmaligen Schauen. Aber wahrscheinlich gibt es Antworten. Oder Ridley Scott hat sie immer noch irgendwo auf dem Zettel stehen und braucht noch 20 Filme, um sie
zu erklären. Macht er noch schnell.
Ja.
Okay.
Ich will trotzdem mal kurz sagen, ich fand Sigourney Weaver richtig, richtig gut als Ripley. Mir hat sie super da gefallen und zeigt für mich auch wieder, dass es oft auch gut, auch wenn es jetzt vielleicht ein Präzedenzfall war da mit ihr, aber man öfter mal schaut man einen älteren Film und merkt, hey, die waren da doch schon relativ feministisch unterwegs. Also ich kann mich auch noch an Jurassic Park zum Beispiel erinnern, wo die Frauenrolle auch ganz stark ist. Auch die Frau von Mad Max im ersten Teil ist ziemlich cool geschrieben. Also man denkt ja immer, früher waren alle Filme sexistisch. Ich glaube, das ist ein Trend, der sich eher nochmal so Anfang der 2000er nochmal so verstärkt hat mit Megan Fox und Transformers und sowas. Das waren noch nicht alles immer so. Diese sexuelle Ebene würde ich noch kurz ansprechen wollen. Dieses, wie das Alien aufs Schiff kommt, das war am Anfang so als Vergewaltigung geplant und soll immer noch so eine sexuelle Konnotation haben. Deswegen trifft es wohl John Hurt, damit nicht direkt eine Frau als Vergewaltigungsopfer hier gezeigt wird. Haben sie wohl absichtlich so gemacht. Und am Ende ist es ja auch so, dass sie da in Unterwäsche ist mit diesem Alien, was da liegt in diesem Raumschiff. Ich finde, das gibt einem schon richtig weirden Vibe. Ich finde es aber vom Horroraspekt cool gemacht, dass sie am Ende fast nackt ist und genau mit diesem Alien zusammen. Also es macht es noch ekliger und hat noch mehr Schiss, finde ich so, weil sie nicht mal mehr diesen schützenden Anzug hat. Ja. Wie habt ihr das so gesehen? Habt ihr da irgendeine Meinung zu?
Ich glaube schon, das soll einfach nochmal so eine Ultra-Vulnerabilität darstellen und das funktioniert. Und es ist ja, ich finde es ganz geil, weil es ja wirklich zu 0% irgendwie sexy ist, diesen Schlüpper, den sie da anhat, der viel zu klein ist, wo sie dann so ein Bauarbeiter-Dekolleté drin hat. So, das ist ja, ja wirklich, also das ist ja nicht so inszeniert, dass man da sich denkt, oh, der Arsch von Sigourney Weaver, wow, sondern man denkt sich, okay, die hat halt Unterbüchs an. So, das passt schon auf jeden Fall.
Man ist auf jeden Fall froh, als irgendwie, man ist wohlig irgendwie berührt, als sie auf jeden Fall den Raumanzug dann anzieht. Dann irgendwie, weil man sich so denkt, naja, wenigstens eine Lage Stoff noch gegen das Alien. Ja. So.
Ich finde übrigens auch, ohne es jetzt komplett nachzuerzählen, aber diesen Showdown am Ende richtig geil, weil er weniger Action hat, als man erwarten würde heutzutage in einem Showdown. Aber dadurch ist er noch viel gruseliger, finde ich. Und also da sieht man wieder, dass so ein Ursprungsfilm manchmal schon mit Genre-Konventionen bricht, die es noch gar nicht so richtig gab, vielleicht damals, um das mal so komisch zu umschiffen. Alles klar, wir bewerten ja normalerweise Klassiker nicht, das würde ich auch jetzt in diesem Cast so beibehalten. Und jetzt kurz an euch draußen die Aufforderung, wenn ihr Meinung zu Alien habt, wenn ihr der Mega-Alien-Fan seid, wenn wir irgendwas übersehen haben oder sowas, schreibt uns gerne podcast@drpeng.de und dann würde ich sagen, kommen wir zum aktuellen Alien-Film, um den mal ein bisschen damit abzugleichen, nämlich Live.
Ja, hallo, ich hätte gern 2 Tickets für heute, Loge, 20 Uhr. Ich weiß nicht genau, wie der Film heißt. Wissen Sie das? Der hier, dieser neue mit Ryan Dingsbums hier, Deadpool. Ist das Ghost in the... Nee. Ah, Live. Ist das Live?
Live? Nee. Ist aufgenommen. Da stehen sie wegen Live. Ist ja auch kein Theater, hier ist ja im Kino. Dieses, nee, das kommt ja auf Filmrollen, kommen die an, ne? Ja, Live ist nicht nur Live, sondern auch ein neuer Sci-Fi-Horrorstreifen von Regisseur Daniel Espinosa. Der hat vorher Safe House gemacht, das ist so ein recht mittelmäßiger Thriller.
Nö, gar nicht.
Ebenfalls mit Ryan Reynolds. Und auch Child 44, der ist ja in den All-Time Top 5 schlechteste Filme aller Zeiten hier im Cast. Ja, und Live wurde geschrieben von Rhett Reese und Paul Wernick. Das sind 2 Typen, die auch an Deadpool mitgeschrieben haben. Auch mit Ryan Reynolds. Und mitspielen in Live tut natürlich auch Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal und dazu auch noch Rebecca Ferguson. Das sind so die 3 Hauptrollen. Ja, die Geschichte kennen wir schon von Alien. Ich reiß sie trotzdem nochmal schnell an. Eine 6-köpfige Crew findet einen außerirdischen Organismus, nimmt ihn auf ihr Schiff, beginnt ihn zu untersuchen. Ja, Calvin wird dann dieser Organismus schließlich getauft. Und am Anfang scheint Calvin ein kleiner und harmloser Zeitgenosse zu sein. Doch irgendwann, wer konnte es ahnen, ist der kleine Calvin ganz groß. Ja, und die Crewmitglieder
ganz klein
fallen ihm einer nach dem anderen zum Opfer. Ja, kann Calvin besiegt werden? Besteht noch Hoffnung? Wer wird überleben? Live. Ab jetzt im Kino mit Ryan Reynolds. Ja, wie hat euch das gefallen? Live.
Was ist das für ein Film? Ist für mich die Frage. ja, keine Ahnung. Die haben es halt hinbekommen, so einen Film mit einer Gruselkreatur zu machen. Auf eine Art und Weise, wie sie mich daneben nicht greift. So finde ich. Weil es geht schon mal damit los. Ja, er macht alles nicht richtig, was Alien richtig gemacht hat. So ist, er schafft es nicht, dass ich mich auch nur ansatzweise für die Charaktere interessiere. Er vor allem, und das, gut, da kann der Film nicht so viel für, aber ich habe den Trailer gesehen und im Trailer wurde ich schon enttäuscht. Das ist schon mal bitter. So, und weil der Film erst den Anschein macht, so ein bisschen so smarte Sci-Fi zu liefern. So ein bisschen vielleicht wieder Vasianer oder nur als Beispiel. So, wir haben hier Leben gefunden, das könnte die größte Entdeckung der Menschheit sein. Turns out, wir werden alle von einem Ungeheuer gefressen. So, das ist halt so, das ist so lame, wie irgendwas nur sein kann. Gut, gucke ich mir den Film an. Und ja, es wird wenig mehr geliefert, als der Trailer schon zeigt, muss ich ehrlich sagen. Also Leute versuchen, ein Ungeheuer umzubringen, stellen sich dabei reichlich dusselig an, müssen Luftschleusen schließen, ganz viele Luftschleusen, drücken Knöpfe und irgendwann ist der Film Gottlob zu Ende. Und ich brauche erstmal eine Luftschleuse, um mich zu dekompressieren.
Das ist halt so, weiß ich nicht, von einem guten Alien-Film erwartet man sich ja, dass man mehr über den Menschen vielleicht erfährt, über das Wesen der Menschen im Gegensatz zu einer anderen Kreatur. Ja. Und gerade dann bei diesem Titel auch noch denkt man sich, na gut, man lernt vielleicht mehr über das Leben. Hier geht es ja vielleicht um um philosophische Fragen auch. Und all das liefert Life einfach nicht. Ja, ihr könnt euch theoretisch einfach den Beitrag zu Alien von eben gerade, ihr erinnert euch vielleicht noch, dass der Film, über den wir gerade eben geredet haben, für die jüngere Generation, die zuhört, mit ihrer Attention Span von null. diesen Beitrag euch nochmal anhören und einfach alles ins Gegenteil denken. Und dann habt ihr unseren Beitrag zu Life, oder zumindest meinen, weil alles, was wir angesprochen haben. Das Set-Design sieht langweilig aus. Also es ist einfach das Set von Gravity nochmal. Herzlichen Dank dafür, aber schlechter abgefilmt. Dann diese ganzen ruhigen Szenen, dass man die Crew kennenlernt, gibt es komplett nicht. Wir werden direkt reingeschmissen. Ryan Reynolds sagt noch ein paar dumme One-Liner und dann geht's auch schon los quasi. Und dann so dieses, dass die Leute auch mit dem Alien am Schiff irgendwie noch ganz lässig und rational irgendwie da rangehen. Was müssen wir machen? Auch das geht hier komplett über Bord. Die Leute machen den irrationalsten Scheiß rund um die Uhr, spielen alle irgendwie diesem Alien noch zusätzlich in die Karten. Und das wird einfach so langweilig dadurch. Es ist unglaublich.
Ach, ich, ne? Ja. sagt er nicht am Anfang noch irgendwie, it's time for Instagram now oder sowas? Oder habe ich das falsch gehört, als er da diese Raumstation da abfängt und dann einer von ihm ein Foto macht? Da war ich schon ein bisschen raus.
Das ist übrigens auch... Ja. Egal. Wenn man ein so schweres Objekt, was auf dem Weg vom Mars zur Erde ist, mit einem Arm von einer Raumstation fangen möchte, dann sind alle tot. Ja. Übrigens, möchte ich nur mal kurz mal anmerken. Aber mein großer Physik-Chemie-Rant kommt nachher noch. Keine Sorge.
Gleich mehr davon mit Horst deGrasse Tyson Gespräch. Interessant, dass ein Film mit so einem geilen Longshot anfängt, der einen überhaupt nicht interessiert. Der hat so ein paar technische Tricks, wie zum Beispiel ein langes Longtake am Anfang gibt, haben wir ja auch bei The Revenant gesehen und bei was nicht alles für Serien. Dann so Wirework, also dass die Leute schweben. Auch irgendwie hier drin gibt's auch schon in Gravity, also man hat das Gefühl, sind so Sachen, vor ein paar Jahren hätte man das noch richtig stark gefunden, jetzt ist es relativ langweilig. Ich fand auch, wie du gesagt hast, Horst, oder ihr habt ja alle, glaube ich, gesagt, dass die so blöde Entscheidungen treffen. Also gab's die Szene, als dieser Wissenschaftler dann dieses Alien da tätschelt, diesen kleinen Seestern, und davon die Hand gebrochen bekommt und Ryan Reynolds sagt, fuck this, I'm going in. Wo ich dachte, okay, fuck this, I'm out of this. Da hat's dann so ein bisschen aufgehört. Ich sag vielleicht mal ein paar positive Sachen. Ich fand das Alien-Design eigentlich ziemlich cool. Diese Mischung aus Schlange und Pflanze hat mich so ein bisschen auch an, wie heißt nochmal die Serie? Stranger Things erinnert. Da gibt's ja auch so ein ähnliches Monster. Und ich fand, manchmal war das eigentlich gar nicht so schlecht. Designed war das ein bisschen gruselig auch, wie Ryan Reynolds da, das darf ich nicht sagen, wieder die erste Person das Leben lässt.
Nice.
Das fand ich ganz gut. Sonst, ich gerade ins Schwimmen, ihr merkt es, ich habe fast gar nichts zu diesem Film zu sagen. Malte, löse mich mal ab.
Ja, ich löse dich ab. Es ist einfach in so ziemlich allen Belangen, da stimme ich heute zu, einfach ein oberflächlicher Abklatsch von Alien. Also ich finde, dass Life nicht unbedingt der größte Müll ist, aber wenn er Müll wäre, könnte ich ihn, glaube ich, ein bisschen mehr respektieren, lustigerweise. Denn es ist schlimmer als Müll, es ist einfach graues Mittelmaß.
Ja, teurer Müll.
Und aber zufrieden damit, hatte ich so das Gefühl. Also zufrieden damit, ja, einfach mal keine eigene Idee zu haben. So. Und zufrieden damit, einfach ein paar bekannte Gesichter da reinzuwerfen, um den Zuschauer zu ködern und dann aber wirklich nichts zu liefern. Und solche Filme kann ich echt nicht ab. Und da haben wir es nochmal dem Unterschied zwischen Inspiration und Imitation. Wenn man das einfach mal so ganz stumpf mit so Stand-Up-Comedy vergleicht, also du darfst dir natürlich alte Comedians anhören und dich davon inspirieren lassen, aber wenn du dich auf die Bühne stellst und denselben Witz nochmal erzählst, wirst du halt ausgebuht. So, und Life hat ja so dieselbe Struktur, dieselbe Prämisse, alles so wie Alien, das ist okay. Aber Life übernimmt auch halt echt diese ikonischen Szenen und Bilder aus Alien eins zu eins. Und das ist nicht okay. Also wie das Alien aus dem menschlichen Körper herausbricht, dieses machen wir die Tür auf oder nicht Dilemma, dann das Alien so als so roter Tracker-Punkt auf dem Bildschirm, die Bekämpfung mit einem Flammenwerfer, das Ende ist auch, ja, weiß nicht, maximal eine Variation vielleicht vom Alien-Ende, auch wenn es nicht so schlecht ist. Und das ist einfach so, das ist mir dann zu doof. Also du darfst natürlich dieselbe Story nochmal abfilmen, aber du darfst nicht die Bilder übernehmen.
Das ist schon frech. Das ist nicht okay. Also ja. Wenn du so gar, das Ganze gar nicht weiterentwickelst, dann ist das schon einfach frech und dreist, muss ich einfach mal sagen. Mhm. Ganz ehrlich, weil mit der Kohle, die dann da investiert wird, so ein Schwachsinn, ganz ehrlich, habe ich da dann auch irgendwie keinen Respekt für. Und ich meine, vielleicht ist das meine kleine Überleitung zu deinem kleinen Rant-Teil. Bei IMDb steht ja schon drauf, dass eine Lebensform gefunden wird, deswegen ist das auch kein Spoiler, die dafür verantwortlich ist, dass das ganze Leben auf dem Mars ausgelöscht wurde. Und es ist wirklich so, wenn sich die Charaktere, wie sie sich verhalten auf der ISS, was ja eigentlich relativ schlaue Leute sein müssten, die relativ rational denken können, sich so verhalten, kein Wunder. Also so kann man wirklich, hat auch ein Kleinkind, wirklich die Menschheit auslöschen, wenn ich mich so selten dämlich verhalte, wenn ich nichts irgendwie Sinn ergibt. Und ich weiß nicht, es ist so komisch. Für mich machen die Charaktere keinen Sinn. So genau was, Christian, was du auch gesagt hast. Dieser Ryan Reynolds-Move, so, er ist der Haut, soll irgendwie der Haut drauf sein. Also es ist wirklich so zusammengewürfelt. So, also eine Minute Writers Room Meeting. So, wirklich, zack, wen brauchen wir? Den. Da stirbt der, da stirbt der. Ja, und dann, komm, den Rest, dann machen wir am Set so. Dann ist schon, dann wuppt sich von alleine. Das finde ich wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch ein bisschen, ich verliere so ein bisschen Grip, aber ja, weil es so Banane ist eigentlich. So austauschbar und irrelevant.
Ja, die Leute verhalten sich halt einfach nicht richtig. Die halten, also das Ding ist halt, das funktioniert bei einem Teenie-Horrorfilm, wo alle nach und nach weggepflückt werden, dass die dumme Entscheidung treffen. Aber wenn das 6 ausgebildete irgendwie Astronauten sind, was wahrscheinlich so ungefähr die krasseste Ausbildung der Welt ist und dazu noch Top-Wissenschaftler mit mehr PhDs als sonst was, dann ist es halt einfach so richtig, richtig dumm. Und dann habe ich auch keine Lust, mir das anzugucken. Und dann ist es vor allen Dingen auch kein spannender Kampf zwischen diesem Alien, was ja jede Zelle Muskel, Gehirn und Auge ist, als ob das so eine tolle Kombination wäre. Jede Zelle
meines Körpers ist Muskel,
Gehirn und Auge. Also auf jeden Fall, das ist halt bei Alien macht es das interessant, weil man das Gefühl hat, hier sind schlaue Menschen, sehr intelligente Menschen gegen ein sehr intelligentes anderes Wesen unterwegs. Und hier hast du das Gefühl, es spielt ein 15-jähriger Schach gegen eine Taube. So, und das ist halt einfach... Das ist halt, es ist vielleicht interessant anzugucken, aber es ist kein spannendes Spiel. So, das ist halt einfach, es ist so scheiße, es ist alles so dumm. Und dann ist auch alles andere, was passiert, einfach falsch. Also, dass dieses Ding feuerimmun ist, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit aufgrund der Zusammensetzung seines Organismus. Dann, dass diese Raumstation am Ende dann wieder auf dem Weg zur Erde ist, das geht nicht. Einfach, das ist physisch nicht möglich, physikalisch. Es ist, alles ist einfach so dumm, dass es brummt, um mal wieder Max zu zitieren. Dann auch, dass irgendwie, ja, auf einmal ist dann das Fuel natürlich leer von diesem Raumschiff, nachdem sie 2 Sekunden lang einen von den Thrustern betätigt haben. Also es, nee, und da, also ich weiß, ich habe da eine sehr viel niedrigere Toleranz als ihr, aber da geht mir wirklich sowas von der Hut hoch, wenn ich sowas sehe. Das ist unglaublich.
Ja, diese ganzen physikalischen Sachen, die merke ich alle gar nicht. So, das interessiert, also, aber ich finde es schön, dass du die alle nochmal erzählst, weil es natürlich jetzt sehr interessant ist im Gespräch. Aber ich habe ja innerhalb von 24 Stunden eben Life und Alien geguckt und da die Diskrepanzen, die man da feststellen muss, die sind schon krass. Also bei den Charakteren, zum Beispiel, die waren ja bei Alien auch nicht ausgereift, da haben wir drüber geredet, das waren jetzt nicht irgendwie die Meisterwerke des Writings, aber sie haben halt wenigstens interagiert, sie haben zueinander Position bezogen, da gab es irgendwie Konflikte, da lag was in der Luft und bei Life, da kannst du halt auch Roboter nehmen, also das ist ganz komisch, wie diese ganze Dimension vergessen wurde, so auch in der ersten halben Stunde des Films vielleicht, so, da werden die Leute zwar vorgestellt, aber so null in Verbindung gebracht, die gehen halt nur aneinander vorbei, so, das ist halt mega krass und dann, das Design, diese Raumstation ist so generisch, dass man echt null Orientierung hatte.
Ja,
ich fand auch das Alien-Design nicht so gut, muss ich sagen, wie du, Christian. Also ich weiß nicht, was da die Inspiration war. Vielleicht ein Glas Quittengelee oder so, keine Ahnung. Und die Musik ist für mich auch der nächste Punkt. Also das war die größte Enttäuschung für mich, habe ich ja schon angekündigt. Weil ja, bei Alien kommt halt so viel Atmosphäre aus der Musik. Das ist weird, das ist verstörend. Dann kommt zwischendurch mal Mozart, dann gibt es diesen Kontrast Geräusch und Stille. Und bei Live ist die Musik halt immer nur so die logische Verlängerung vom Bild. Also wenn sich Spannung aufbaut, baut sich die Musik auf. Ja. Wenn es Action gibt, kommt schnelle Actionmusik. Und wenn es traurig wird, kommt traurige Musik. Und das ist halt echt, also das ist einer der limitiertesten Filmscores der letzten Jahre. Und das weiß ich nicht, das hat auch, dadurch ist die dann eben auch keine Atmosphäre aufgekommen und stattdessen gehende Langeweile.
Ja, genau, ich hatte da auch genau das gleiche Gefühl, dass der Soundtrack eigentlich schon bläst, bevor du siehst, warum du jetzt eigentlich genau das fühlen sollst, was du schon hörst seit einer Minute. Genau, und aber du hast auch ganz schön viel schon angesprochen, auch diese Rekreation der Shots, auch diese Idee dieser Hierarchien und Rollentausch, den es dann gibt, ne? Einer stirbt, dann muss der andere in die Rolle und so. Das fand ich ja in Alien eigentlich total geil, dass Ripley schon am Anfang so ganz nüchtern auch sagt, ja, nee, ihr könnt jetzt hier nicht an Bord kommen, sorry. Und die draußen, ey, lass uns rein. Und die so, ja, nee, das geht gerade nicht. Also das sind alles so Sachen, die das wurde ja auch geklaut. Also auch richtige Plotpoints und so weiter.
Aber halt in richtig schlecht.
Genau, geklaut. Und aber auch so visuelle Dinge, die einen dann auch an 2001 erinnert haben oder so einzelne Shots. Also, und was ich auch ganz seltsam fand, war, dass ich das Gefühl hatte, für eine halbe Stunde spielt Jake Gyllenhaal nicht mit, dann ist Ryan Reynolds weg und dann tritt er auf einmal so auf den Plan. Und das da habe ich übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch kennt, man schaut sich ja oft einen Trailer an und sagt dann so, ah, krasser Cast. Und wenn man sich dann aber so die Leute so einzeln anschaut, sind die manchmal alle gar nicht so geil. Also hier ist natürlich Jake Gyllenhaal, der ist natürlich mega, aber manchmal kannst du auch sagen, ah, krasser Cast, hier ist irgendwie Ryan Reynolds, Mark Wahlberg und noch irgendeiner. Und wenn man sich so einzelne Filme mit denen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber manchmal ist das, wenn man genug Leute einfach reinschmeißt in so einen Film und jeder mal kurz durchs Bild rennt, dann kann man immer sagen, ah, okay, die machen alle so einen Film.
Aber ich finde gerade Jake Gyllenhaal hat mich total enttäuscht hier, oder also nicht er, aber das Ding ist, das ist halt ein Typ, der absolut explodiert, wenn er eine Hauptrolle hat, wo es um ihn geht, um emotionale Konflikte in dieser Person, was weiß ich, Nightcrawler und hier der andere, den wir hatten,
Enemy.
Demolition, fand ich ihn auch ziemlich geil, so, und der kriegt hier so wenig Screentime und sagt so dumme Sachen dabei, also da brauchst du nicht Jake Gyllenhaal für, da kannst du ein Brot mit Gesicht kannst du da hinstellen, also Keanu Reeves, meine ich spezifisch. Und nochmal, was Malte gesagt hat, da kannst du auch Roboter nehmen, das stimmt nicht, weil wenn du Roboter nimmst, dann stirbt dieses Alien einfach sofort.
Ja. 5 von 10 ist mein Score, Mittelmaß.
5 von 10? Mhm.
Ja, da schließe ich mich an.
Dann bin ich raus, dass ich einen Pass.
Für mich auch 5 von 10. Ich habe es auch am Anfang schon gesagt. Für mich ist das kein Müll. Ich finde, dass die Action und die Horrorsachen ganz gut funktionieren, dass er eine ganz gute Struktur hat, dass die Geschwindigkeit okay ist. Mit 100, so knapp 100 Minuten auch eine angenehme Laufzeit. Aber an sich ist hier einfach so nichts drin. So, also ist halt irgendwie ein liebloser und durchkalkulierter Film, sehr leerer Film. Viel langweilig, aber kein Schrott, um es mal so zu sagen.
So. Nö. Bei mir ist der Scheck aus Hollywood wohl noch nicht angekommen. Also alles, was in diesem Film ansatzweise funktioniert, ist 1:1 geklaut von besseren, älteren Filmen und der Rest ist dummer, idiotischer Müll, der eine Beleidigung an mein Gehirn darstellt. Ich gebe 0 von 10 Punkten für diesen alten Scheiß. Ja.
Ich schließe mich da nicht ein bisschen an, weil es gibt den Film, ihr wisst, wie viele Punkte es da von mir gibt, es gibt ihn, deswegen gibt's einen Punkt, weil er ist ein Film, ich finde so eine Frechheit, wie der Film über die Ästhetik seines Namens und seines Trailers, über die tatsächliche Dummheit des Films hintäuschen möchte, er täuscht hier irgendwie irgendwas an, was es nicht ist und ist dann so dumm, es ist, weiß ich, ich finde es ist, ah, nö,
ja.
Nö. Naja. Live, was denn, welches Leben denn, was denn, ihr seid alle tot, so wie das Kino.
Alien war auch nicht so schlau, will ich jetzt mal ganz kurz nochmal.
Ja, aber Alien ist halt künstlerisch umgesetzt, deswegen funktioniert.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Film schlau ist, ich hätte mir gewünscht, dass es einfach auch noch mehr ein paar Dialoge darüber gibt, vielleicht auch jemanden, der einfach dieses Alien unbedingt retten möchte, weil es eben das einzige Alien ist, das wir haben, aber scheißegal, Live ist ab seit 2 Wochen, glaube ich, in den deutschen Kinos, vielleicht auch schon 3, wenn ihr eine Meinung zum Film habt, auf Twitter hat uns auch einer erreicht, weiß ich gerade gar nicht mehr, wer getweetet hat, aber der auch meint, dass er sich freut darauf, dass er bei uns verrissen wird und von dem ist scheinbar der Scheck bei Horst Lukas Diesel angekommen, das hat ja perfekt funktioniert. Schreibt uns podcast@drpeng.de eure Meinung zu Live. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viele über Movies getaut. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ja, bei mir, ich habe einen Film gesehen und zwar Totoro, 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 Totoro. Wisst ihr, kennt ihr den? My Neighbor Totoro von Studio Ghibli. Ich hatte nämlich ein
Totoro Essay und
online, ein Essay gelesen. Manchmal lese ich so ein bisschen Essays über Filme online und dann gucke ich mir die Filme nochmal an. Es hieß, glaube ich, My Neighbor Totoro Towards a Children's Cinema oder so. Und es geht eigentlich darum, dass dieser Film, My Neighbor Totoro, da geht es ja um so zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land ziehen in Japan und dann entdecken sie so einen Waldgeist Totoro, das ist so ein großer Katzenbär vielleicht, dann gibt es auch so einen Katzenbus, die rennen durchs Feld und kriechen durch den Wald und sowas und finden ihr Haus ganz groß und gruselig und es passiert eigentlich überhaupt gar nichts in diesem Film. Also es gibt keine richtigen Plotpoints, es gibt keinen Bösewicht, es gibt keine normale Drei-Akt-Struktur, die irgendwann aufgelöst werden muss. Und das macht diesen Film so toll. Also du bist wirklich in Mein Nachbar Totoro dabei, wie Kinder einfach nur staunend die Welt erleben, heulen, sich freuen. Und ja, der feiert das ganze Leben auf so einer ganz kleinen Bühne eigentlich. Und das macht richtig Spaß. Und deswegen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, irgendwann drücke ich euch den nochmal auf, wenn wir nochmal einen Anime-Klassiker-Cast machen. Aber auf jeden Fall schauen My Neighbor Totoro, um einen Kinderfilm zu sehen, der nicht so weichgespült ist oder so klar strukturiert wie heutige Hollywood-Filme. Ganz toll.
Christian denkt immer noch, dass wir noch mal einen Anime-Klassiker-Cast machen
können. Du willst selber über Ninja Scroll reden. Tu nicht so.
Du hast eben live 5 Punkte gegeben. Du hast selber gesagt, du fandst den Film zum Ende unerträglich. Also ich jetzt können wir packen mal aus. Mein Highlight ist, wie schlecht dieser Podcast diese Woche geworden ist. Nee, ein richtiges Highlight habe ich nicht. Ich habe mir die Woche noch eine Band reingezogen, eine deutsche, die es nicht mehr gibt. Die heißt, die macht, hat so Ballermucke gemacht. Die gibt's nicht mehr, die ist grantig, die kam aus Bayern, die gibt's nicht mehr seit 8 oder 9 Jahren. Und ich find's cool und man muss sie sich aber nicht anhören, weil die Texte sind nicht so gut.
Eine Sache, die es noch gibt, habe ich geguckt diese Woche, und zwar die Amazon-Serie The Man in the High Castle. Wir haben ja damals in einem der ersten Podcasts, glaube ich, vielleicht mal den Trailer besprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Den Piloten.
Den Pilot. Den Pilot, genau. Und dann wurde es ja tatsächlich dann irgendwann produziert. Es gibt mittlerweile 2 Staffeln. Und die Serie ist also sowas von bombig. Habe ich null erwartet. Hatte ich echt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich brauchte nur irgendwas zum Glotzen. Und auf einmal war ich 8 Folgen drin und wusste gar nicht, wo ich war. Quasi. Dann ist es mir wieder eingefallen, ich war im von Nazis besetzten Amerika. Da spielt nämlich diese Serie. Das ist ja dieses Alternative History Ding, dass eben die Nazis haben den Krieg gewonnen. Und die Nazis und die Japaner haben sich die Vereinigten Staaten aufgeteilt. Und dann gibt es natürlich eine Resistance und eine neutrale Zone und es gibt sehr viele Intrigen und Plots. Und in der Serie ist unglaublich viel drin. Erstmal ist die Production Value echt auf einer Stufe mit allen anderen hochklassigen Serien so. Also vom Look her, Game of Thrones, House of Cards, you name it. Dann, es gibt ein ganz tolles so Spionage-Element irgendwo so zwischen The Americans und Deutschland 83. Es gibt Intrigen und so Politik wie bei House of Cards. Es gibt, ja, es ist so ein bisschen Road-Movie ist da auch noch drin. Es ist mega krass. Und trotzdem ist es weder besonders trocken noch besonders, nimmt sich das so besonders ernst. Und das ist echt geil. Über diese ganze Serie liegt trotzdem so eine ganz, ja, so eine leichte Membran der Cheesiness noch. So, die wissen, dass es auch ziemlich doof ist. So mit den ganzen Nazis da.
Laber doch nicht. Da geht's um Nazi-besetztes Amerika. Das fanden wir, wann war das? Pankers 38 sehe ich hier gerade. Das findest du das gut, oder was?
Ich finde das extrem gut, ja. Ich finde das richtig geil und ihr solltet euch das alle angucken. The Man in the High Castle auf Amazon Prime.
Na gut. Und wer ist der Mann im Hohen Schloss? Hitler.
Genau. Oh, ja, Spoiler. Jetzt braucht ihr es nicht.
Geiermeier. Nee,
stimmt natürlich nicht.
Hans-Peter Geiermeier.
Na gut.
Nö, ich habe keine Highlights. Wir haben den letzten Cast vor 2 Tagen aufgenommen, gefühlt. Ich mache gar nichts. Ich gucke nur schlechte Sci-Fi-Horror-Filme.
Bei dir ist gar nichts los im Leben, außer dieser Cast. Ne? Kannst du froh sein, dass wir den jetzt überhaupt aufnehmen.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen Freizeit.
Ja. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im Pankcast of Duty nächsten Donnerstag und dann im 147. Pankcast. Da reden wir vielleicht über Birth of a Nation. Ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie sehr die Schwarzen in den USA unterdrückt sind. Lasst doch mal noch einen Film darüber gucken und besprechen. Ihr findet uns sonst auf Facebook unter facebook.com/derpencast, dann auf Twitter @derpencast und ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, patreon.com/derpencast. Nochmal die Erinnerung, der 150. Cast wird live stattfinden in Berlin vor Publikum, das ihr bitte sein sollt, am 30. April abends. Ort wird noch bekannt gegeben. Wenn ihr eine Meinung habt zu den Filmen oder zu diesem Cast, schreibt uns die gerne, entweder an die Adressen, die ich gerade angekündigt habe, oder per E-Mail podcast@drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.